Das ist «Fernbeziehung», der transatlantische Podcast mit meinem guten Freund Dr. Jens Berli und mir, Simon Ingold.
Ich weiss, Sie haben es schon 100-mal gehört. Aber wir können die Bankenkrise und die Situation rund um die Credit Suisse natürlich nicht ignorieren in unserem Gespräch. Wie sich aber herausstellt, ist es ein guter Ausgangspunkt für eine sehr anregende Diskussion. Wir reden natürlich über Inflation und die Immobilienmärkte in den USA und der Schweiz, aber auch über die Politisierung von Wirtschaft und Technologie, über ChatGPT, Krypto und AI der Medizin. Ein thematischer Rundumschlag also, wie immer unscripted und frisch von der Leber, genauso wie ihr so gewöhnt seid. Und jetzt, enjoy! Morgen, Jens.
Guten Morgen.
Wie ich sehe, du reibst dir die Augen.
Ja, das ist, was ist es da? Das ist 6:06. 6:06 am 15. März da in Portland. Wir haben ja das Plan gehabt, wir haben uns ja versucht, schon seit längerem zu verwischen, aber der Zeitunterschied hat uns da immer einen Riegel geschoben. Und jetzt momentan ist es nur 8 Stunden. Wir haben ja letzte Woche Daylight Savings gehabt. Und da haben wir heute Morgen
noch ziemlich Podcast dunkel draußen, wenn ich aus dem Fenster raus schaue. Es ist pitch black.
Pitch black, ja. aber dann bin ich heute Morgen zum Bett raus und dann kurz, da, wir haben ja noch so einen Gruppenchat, da habe ich gesehen, da, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir heute Morgen am Reden sind, weil ich sehe, Credit Suisse ist da, ist der, der Handel ist ja gehalten worden irgendwie heute Morgen mehrfach. Kannst du mir da kurz ein Update geben, was da genau läuft?
Ich muss auch gerade schnell schauen. Jetzt aktuell hat sich so wieder ein bisschen erholt. Nur noch 26% down bei 1,65 Franken. Aber zwischenzeitlich ist es unter 1,60 gate. Die gute alte Credit Suisse. Ja, es geht drunter und drüber, kann man sagen, in den Finanzmärkten. Und der Auslöser ist natürlich, was in den USA passiert ist letzte Woche mit dem Untergang von der Silicon Valley Bank und von Signature Bank. Und das hat, wie man sieht, jetzt weltweite Implikationen, wobei CS ist ja schon lange ein Wackelkandidat gewesen und hat sich von einem Fettnäpfchen ins nächste bewegt. Aber ich habe jetzt den Eindruck, seit letzter Woche ist es so ein bisschen ein globaler Bankrun am Laufen. Und da kommen halt die angeschossenen Rehe, die kommen da am meisten unter die Räder.
Also ist das die Ursache, dass jetzt in der Schweiz viele Leute, oder nicht nur Schweiz, auch international die Leute das Geld aus der Credit Suisse rausgenommen haben? Also ist es ein Bankrun oder ist sonst noch irgendwie eine Verbindung mit der Silicon Bank und der Signature Bank und so weiter?
Ja, ich glaube, es gibt dort nicht eine direkte Verbindung. Also jetzt zumindest von der Credit Suisse zu diesen zwei Instituten. Ich glaube, bei der Silicon Valley Bank hat es sicher dazu geführt, dass das Management schlechte Entscheidungen getroffen hat und das Risk Management nicht im Griff gehabt hat und übel bestraft worden ist durch die Leitzinserhöhungen vom Fed. Ich glaube, bei der Credit Suisse ist es ein anderes Thema. Generell ein Vertrauensverlust in die Bank nach all diesen verschiedenen Skandalen. Und Abflüsse natürlich hat es gegeben in einem grossen Umfang. Zu denen zähle ich mich auch. Ich tue jetzt mich offen outen als einer von denen, der im letzten November 30 Leinen gezogen hat. Bei der CS nach vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, kann man sagen. Aber im Nachhinein bin ich sehr froh. Nicht unbedingt darum, weil ich jetzt befürchte, dass die Bank verstaatlicht wird oder insolvent wird, sondern einfach, weil ich mit der Politik und mit der Strategie absolut nicht mehr einverstanden gewesen und auch nicht mehr können dahinter stehen als Kunde weiterhin dieser Bank die Schlange zu halten.
Aber ich meine, es ist spannend, weil wenn man zurückdenkt an die Bankenkrise, ich meine, das war in der Schweiz ja so gewesen, also auch in den USA, so ein bisschen das too big to fail. In den USA ist da, hat man, glaube ich, Grenzen gesetzt für Banken, die mehr als 250 Milliarden 250 Milliarden verwaltet, die sind systemrelevant und die, die weniger haben, sind nicht systemrelevant. Und jetzt hat ja da die Biden-Administration müssen so einen Drahtseilakt durchführen, weil wo eigentlich objektiv gesehen eigentlich ja Sinn macht. Also mit der Silicon Valley Bank haben sie haben ja nicht, das ist ja nicht wie damals, wo die Bank rausgebailt haben, sondern die Bank geht zu. Die Leute, die Aktien haben in der Bank, verlieren ihr Geld, die Investoren verlieren das Geld. Das Einzige, was sie gesagt haben, wir machen die Leute, die Bankkonten haben, egal was drin ist, tun wir garantieren, was ja eigentlich nur in den USA 250'000 sonst normal garantiert ist.
In der Schweiz noch 100'000 übrigens.
Das ist noch verrückt. Und dann das dann doch der Allgemeinheit erklären, dass es jetzt nicht das Gleiche ist wie damals. Und es ist ja nicht das Gleiche. Aber ich habe jetzt da im Chat heute Morgen gesehen, dass gewisse Leute sich dann sagen, okay, jetzt müssen die FINMA müssen jetzt reinkommen und ihre Arbeit machen. Wie siehst du das? Ich meine, in dem Sinne ist Credit Suisse für die Schweiz immer noch systemrelevant. Weil es geht jetzt, was ich verstehe, es geht ja nicht nur darum, die Leute, die Geld auf dem Konto haben, oder es geht ja darum, das ist ja einer der grössten Arbeitgeber im Finanzmarkt, wo die Leute ausgebildet werden, KV, Lehrling, ich meine, es ist jetzt nicht nur, es geht jetzt nicht nur um ein paar Leute in der Teppichstube. Wie siehst du das? Muss der Staat in der Schweiz reinkommen und jetzt Credit Suisse wieder rauflupfen? Oder wie würdest du das machen, wenn du Decision Maker wärst?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, die Situation ist ein bisschen intransparent. Oder ich meine, es ist ja nicht so, dass Credit Suisse per se insolvent ist. Also sie haben eine relativ starke Kernkapitalquote von, glaube ich, um die 14%. Das Minimum ist 7%. Aber das schmilzt jetzt natürlich weg, oder durch den rapiden Zerfall vom Aktienkurs. Das ist natürlich so. Aber ich denke, so, das unmittelbare Risiko und was ist wirklich dahinter und was ist Gerede oder was sind Rumors, das ist ein bisschen schwierig geworden zum Auseinanderhalten. Ich meine, man hat das ja gesehen. Letztes Jahr hat ja auch ein Twitter-User aus Australien hat das Gerücht in die Welt gesetzt gehabt, Credit Suisse wäre übers Wochenende ihre Insolvenz anmelden und das ist um die Welt gegangen. Prompt ist am Montag drauf, oder sind die CDS-Spreads explodiert. Also das ist ein Indikator für das Kreditrisiko von einer Bank, von einem Schuldner. Genau, richtig. Und das hat also kurzzeitig eine totale Panik ausgelöst. Aber schlussendlich hat sich das herausgestellt als reine Ente. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt eine spannende Situation, wo im 08 noch nicht so ausprägt war, auch schon, aber noch nicht so ausprägt wie jetzt, 15 Jahre später, dass halt die sozialen Medien und insgesamt Kommunikationsmittel und Art und Weise, wie die Informationen verbreitet werden, einfach dazu führen, dass solche Panikreaktionen können beschleunigt werden und sich dann auch ein bisschen verselbstständigen. Also nochmal, ich glaube, rein faktisch gesehen, die Bedenken, die es da gibt, die sind bei einer Credit Suisse anders angesiedelt, als das bei einer Silicon Valley Bank der Fall ist. Und das unmittelbare Risiko und auch in dieser Dimension kann man sicher auch nicht ganz vergleichen. Aber schlussendlich spielt es keine Rolle, weil Perception is Reality, wie man so schön sagt. Und Perception ist momentan so grottenschlecht. Und verschlechtert durch das globale Geschehen im Moment, dass sich die Bank jetzt in einen totalen Strudel begibt, wo eigentlich kein Ende kennt.
Ja, mein Ding, es ist ja so kompliziert. Ich meine, Medizin ist kompliziert. Ich habe jetzt da in den letzten 3 Jahren ein MBA, was ja nicht in dem Sinne ein Finanzdegree ist. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen mehr mit dieser Gesamtthematik beschäftigt und auch so ein bisschen die, wie wir alle machen, halt nicht nur Podcasts machen, sondern auch Podcasts hören und so makroökonomische Sachen finde ich eigentlich schon noch spannend und hat noch so ein bisschen Parallelen zu der Medizin, oder wenn es in den Nieren, Eizellen nicht ganz gut funktioniert, dann ist im Herz passiert das, aber im Hirn dort und also das ist alles interconnected, wie man sagt. Und du hast gesagt vorher, dass da die Silicon Valley Bank kein gutes Risk Management gemacht. Und das, ich glaube, das stimmt ja sicher auch, oder sonst wäre es nicht untergegangen. Aber so wie ich es verstanden habe, und korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ist, dass sie das Leitzinsrisiko sozusagen nicht mit einbezogen haben. Oder sie haben eigentlich in dem Sinn schon in sichere Obligationen, Staatsobligationen, 10-Year Treasury Bonds investiert. Aber halt, wenn der Leitzins hochgeht, dann geht der Wert von diesen Papieren runter. Und wenn man dann die muss plötzlich verkaufen muss, dann hast du das Geld nicht, um deine Debitoren können zahlen. Aber es hat in dem Sinne wahrscheinlich vor 3-4 Jahren auch niemand angenommen, dass der Leitzins in den USA von unter 1 auf 4,75 hochgeht. Plus dann, wo der Jerome Powell da vor ein paar Wochen noch wieder sehr hakisch getönt hat, dann hat das natürlich noch mehr dazu beigetragen. Und wenn man so mit dem Vergleich zu der Schweiz nimmt, wenn du und ich haben da vor 2 Monaten mal einen Podcast gemacht, und ist das auch so das Thema ein bisschen aufgekommen. Und ich gesagt, ja, wie ist es eigentlich in der Schweiz, oder mit dem Leitzins und der Inflation? Und in der Schweiz ist es eigentlich im Vergleich zu vielen anderen Ländern wie England oder die USA, in dem Sinne ja, hat das ja noch nicht so richtige Implikationen gehabt. Hast du das Gefühl, man spürt die Inflation und in der Schweiz jetzt ein bisschen mehr? Ich meine, der Leitzins ist ja doch vom Negativ auf über 1 jetzt auch in der Schweiz. Ist das ein Thema auf der Straße oder nicht so richtig?
Nein, ich glaube, es ist ein begrenztes Thema. Man kann ja immer wieder in der Presse lesen, Artikel, oder wo darauf hingewiesen wird, dass die Schweiz geschafft hat, die Inflation eigentlich einzudämmen mit einer relativ vorausschauenden Zinspolitik, wobei natürlich auch die Gesamtsituation in der Schweiz ein bisschen anders ist. Oder? Die Schweiz ist sehr ein reiches Land mit höheren Einkommen. Und Core Inflation, oder das, was eigentlich die volatilen Elemente ausrechnet, wie zum Beispiel Energiepreise oder Nahrungsmittelpreise, dass die wie andernorts. Gleichzeitig ist es so, dass für einen Schweizer oder der Warenkorb, der ein Schweizer einkauft, dass eigentlich dort die Güter vom Grundbedarf, dass die eigentlich einen relativ kleinen Teil ausmachen, aufs Gesamteinkommen betrachtet, und insofern die Effekte oder von Preissteigerungen beim Konsumenten ein bisschen weniger stark durchschlagen, als das anderswo der Fall ist. Also ich glaube, es gibt da eine Kombination von Elementen, die dazu beitragen, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so stark festgestellt worden ist wie anderswo. Ich zum Beispiel bin extrem erstaunt gewesen, als ich das letzte Mal in den USA war, über die wirklich astronomische Preise, so in den Whole Foods-Läden beispielsweise. Also wenn man dort, egal was, Schoki kaufen oder irgendein Getränk, einen Sack Granola, was auch immer, die Preise sind gewaltig hoch und deutlich höher als in der Schweiz. Klar, zum Teil sind das importierte Güter, aber insgesamt das Preisniveau ist extrem hoch. Restaurants extrem teuer, Hotels, schlechte Hotels. Ich bin jetzt gerade wieder ein Hotel am Buchen gewesen, für im April, wenn ich rübergehe. Courtyard Marriott, discounted Fee, $244 für ein schäbiges Zimmer. Das wird für die Hälfte würdest du das überkommen, oder?
Und ich war nach New Orleans, oder? Der Flug nach New Orleans hat mich fast 1000 Franken gekostet, einfach Economy.
Das ist einmal quer das Land, oder?
Ja, schon klar, aber dann habe ich einen Flug gebucht. Wenn ich in die Schweiz fliege von da aus, dann zahle ich irgendwie 1500, 1600. Und dann habe ich einen Flug gebucht für meine Mutter über. Und dort nachgeschaut, und dort Flugpreise für eine Economy wären 800 Franken von der Schweiz in die USA und zurück.
Ja, ja.
Was ich in der Schweiz noch nicht ganz verstehe, ist, ich meine, dann, wenn jetzt ein Haus kaufen oder dann zahlst du etwa 6% Hypothekarzinsen auf ein 30 Jahre fixed. Mhm. Und darum verkauft dann niemand zu Haus. Oder? Die günstigsten Hypothekarzinsen, die es dann gehabt haben, ist irgendwie 2,75 bis 3,5. Das war so ein bisschen in der besten Zeit gewesen, oder? Und die Leute, die ein Haus haben, so, ich meine, die wollen das Haus nicht verkaufen. Oder? Ich meine, du willst nicht aus dieser tiefen Zins raus und dann ein Haus für 6% kaufen. Das heisst, nur klar. Leute, die sozusagen das ganz Preis können zahlen können, kaufen die Häuser. Und in der Schweiz sind ja die Hauspreise oder die Wohnungspreise ja auch astronomisch hoch gewesen. Und das ist ja wahrscheinlich auch noch gut funktioniert, wenn du nur 0,5% Hypothekarzins hast. Ich meine, wird das nicht irgendwann in den nächsten 5-10 Jahren, wenn bei den Leuten dann irgendwann mal die Verträge auslaufen, wenn es nicht irgendein, ich weiß nicht genau, wie es in der Schweiz strukturiert ist, aber ich glaube, es ist nur irgendwie 15 Jahre, wo du Garantie hast auf so einen Zinssatz.
Ja, also eigentlich 10, oder?
Oder 10 Jahre. Ich
meine, das 10 Jahre fix kannst du machen im Moment bei 1,75%, glaube ich, plus noch ein Spread obendrauf. Aber ja, die Preise haben sich schon erhöht. Ich meine, vor 3 Jahren hast du noch 10-Jährige abschliessen, deutlich unter 1%.
Eben, wenn dann jemand sich so eine 2-Millionen-Wohnung kauft und dann mit 0,5% und dann 10 Jahre später, wenn es dann auf 1,5% auf 2 Millionen, also je nachdem, dann ist das doch nicht mehr im Budget, oder? Und plus dann geht dann der Wohnungspreis vielleicht doch auch nochmal runter. Also ich habe das Gefühl, der Haus- und Wohnungsmarkt in der Schweiz wird sicher noch spannend in den nächsten 5-10 Jahren, wenn wir in einem höheren Leitzinsgebiet sind.
Ja gut, also das hat man ja... Also das hat man ja schon vor 20 Jahren vorausgesagt, dass der grosse Häuser-Crash kommt in der Schweiz und der hat sich eigentlich nie bewahrheitet. Oder? Also, es ist auch so, dass im Moment oder, es gibt keine Blase oder es gibt keine Bubble. Es gibt ja, die UBS rechnet ja monatlich so einen Bubble-Index und die Tatsache ist, oder, das ist wirklich nachfragetrieben, die Preise. Es ist nicht so, dass da eine Substanz aufgebaut wird ohne Nachfrage, wo dann plötzlich der Markt zusammenbricht, sondern oder, bedingt durch Einwanderung und auch sonst durch Kauflust und Kaufbereitschaft und offenbar auch die Möglichkeiten von der Schweizer Bevölkerung zum Wohneigentum erwerben, bleiben die Preise einfach auf einem höheren Niveau und das Preiswachstum tut sich zwischendurch ein bisschen verlangsamen, aber grundsätzlich ist das immer noch in einem steigenden Trend. Und die Preise, die da aufgerufen werden, sei es für Wohnungen, für Wohneigentum in der Stadt oder jetzt da Stadt Zürich oder Zürichsee, um den Zürichsee herum, die sind gewaltig. Also,
ja, das ist ja wirklich.
Das ist, also ich meine, für, ich sage jetzt mal, Durchschnittsbürger, absolut nicht erschwinglich. Und jetzt bewegt sich natürlich, ja, der Trend geht jetzt raus in die Burbs, oder? Und die profitieren von einem rechten Bauboom.
Du kommst noch mal kurz zurück auf die Silicon Valley Bank, weil das war schon eine extrem spannende Woche gewesen, letzte Woche. Ich habe ja, als ich es zuerst gelesen habe, dachte ich, ja, irgendeine Bank, die dort runtergeht. Und dann plötzlich gemerkt, dass ich doch indirekt selber auch noch Investitionen in dieser Bank hatte. Ich hatte also einen ganz kleinen Stil. Wir haben da so eine Venture Capital Firm, die LGBTQ-Firmen unterstützt und dann teilweise auch so ein bisschen mit grösseren VC-Companies zusammen so Deals macht.
Wie heißt die nochmal?
Gangels.
Angels, okay. Das ist
also ein Take of Angel Investor.
Okay.
Und dann eben im kleinen Stil Projekt, ein bisschen da, mal dort das eine Projekt und das andere Projekt. Und anscheinend haben die eben doch viele in der Silicon Valley Bank drin gehabt. Und so wie es sich herausstellt, ist das hauptsächlich eine Bank, die sehr freundlich ist entgegen Venture Capital Investors.
Klar. Sie hat sich da seinen Namen hineingeschrieben, nicht umsonst.
Aber das, was ich spannend gefunden habe, also wenn man so ein bisschen rumlässt, das hat irgendwie, wenn du denkst, 500 bis 1000 Startups, die dort in dieser Firma drin sind. Und wenn dann die einen Großteil wegen dem Geld, das dann plötzlich monatelang oder jahrelang nicht rum gewesen wäre, nicht hätte können ihre Firma weitertreiben, ist eigentlich so ein grosser Innovationshub von den USA. Also eine ganze Industrie, die zwar von der Bevölkerung momentan nicht sehr hoch gehalten wird, oder? Weil man Big Tech und ist eher so ein bisschen die moderne Bank von 2023, wo man so ein bisschen assoziiert ist mit Greed und Exzess und schlechter Arbeitsmoral und verwöhnt
sein. Ausbeutung, oder? Ausbeutung, ja. Von Mitarbeitern.
Aber gleichzeitig ist halt doch Innovation etwas, wo zumindest die, die in dieser Branche arbeiten, natürlich das immer wieder hochhalten. So ein bisschen der Zug zwischen, vor allem wenn es um globale Erwärmung geht, da gibt es Leute, die sagen, wir müssen individuelles Verhalten verändern. Und dann gibt es einen Großteil von Leuten, die sagen, die einzige Weg raus aus all dem Schlamassel ist Innovation. Und darum kann man diesen Sektor von der amerikanischen Wirtschaft nicht einfach. Kann man nicht einfach fallen lassen, wenn es so eine zentrale Bank ist. Die Bank war zwar klein im grossen Rahmen, aber sehr gross für die Innovationsbranche. Im Alltag finde ich es spannend, wenn du so die Alltagskonversationen los ist. Hat auch dort ein bisschen ein Split in der amerikanischen Bevölkerung, wo heutzutage sind fast Republikaner lustigerweise eher so ein pro-Innovation, pro-Crypto, pro-AI sind. Und Demokraten eher nicht so. Was ja wahrscheinlich vor 10, 20 Jahren eher noch so ein bisschen umgekehrt war. So gewisse Themen in der politischen Landschaft haben sich wie verschoben, oder? Wo plötzlich die Republikaner sind so ein bisschen die Kriegsdoves und sagen, man soll sich nicht einmischen in andere Länder und Military-Industrial Complex und Deep State. Das ist eigentlich eher etwas, wo die Demokraten ja früher sind Pazifisten und gesagt, ja, nein, wir sollen nicht nach Vietnam. Die Republikaner sind eigentlich die, die sich eingemischt haben. Und jetzt haben die Republikaner so ein bisschen das Thema übernommen.
Also Isolationismus, oder Unilateralismus.
Das Gleiche passiert auch ein bisschen eben im Innovationsbereich, wo Demokraten ja traditionell ist das eher ein Gebiet war, wo Demokraten gefördert haben. Und ich habe das Gefühl, mit dem Krypto und AI haben sich jetzt die Republikaner das Thema ein bisschen näher angenommen. Also wenn man so ein bisschen schaut, wer in Washington DC für Krypto und so weiter lobbyiert, sind es eher die Republikaner. Und es ist klar, du hast Follow the Money, oder wahrscheinlich. Kommt immer darauf an, wer wem Geld gibt.
Wobei, da bin ich nicht ganz einverstanden. Also wenn du jetzt auch schaust, was im Rahmen von der Twittergate-Affäre diskutiert worden ist, jetzt gerade auf dem Capitol Hill wieder letzte Woche, haben sie ja da verschiedene Vorladungen gemacht. Und dort ist es ja darum gegangen, ob Twitter im Wahlkampf 2016 beziehungsweise 2020 quasi ihre Content Moderation zu Ungunsten von Trump angepasst haben und ihre Algorithmen angepasst haben, sodass eben eigentlich Trump-Wähler weniger Airtime bekommen haben oder weniger Visibilität bekommen haben als die Biden. Und dort zeigt sich ganz klar, dass die Republikaner eine Anti-Tech-Haltung eigentlich einnehmen, oder? Also sie sehen ja eher Gefahr, dass eigentlich Technologiebranche im Silicon Valley eben sehr stark auch einem Wokeness-Trend eigentlich unterliegt und versucht, eine Agenda durchzusetzen, wo eben der freien Meinungsäußerung widerspricht. Also ich glaube, die Kritik am Tech-Sektor, die kommt eben mittlerweile von allen Seiten. Und vor allem eben auch von den Republikanern. Und ich glaube, da geht es vielleicht jetzt nicht unbedingt um Innovation oder Innovationsfeindlichkeit, sondern es geht wirklich darum, was ist die ideologische Komponente von der Technologie, wie wird sie eingesetzt und gibt es dort einen Bias, einen inhärenten Bias, oder wo man müsste korrigieren.
Ich verstehe, aber da kommt es ja genau rein, oder? Wo man merkt, ich sage eben, in den letzten paar Jahren habe ich das Gefühl, haben die Republikaner sich mehr um das Thema kümmert. Oder? Nicht, dass sind wir wieder zurück beim Elon Musk, das haben wir ja schon letztes Mal geredet, aber es ist ja doch eine spannende Figur, wie du jetzt auch Twitter aufgebracht hast. Elon Musk, der in dem Sinne nicht eine Party-Affiliation hat, wo sagt zumindest, er hat eigentlich mehrheitlich demokratisch gewählt, aber jetzt wählt er mehr republikanisch, oder? Und auch Twitter übernommen hat wegen dem. Mit ChatGPT hat sie auch so eine. Schlussendlich, was man für Algorithmen da drin tut, dann spielt es auch etwas anderes raus, wo auch eher demokratische Färbung hat. Von dem ist es fast, vielleicht kann man sagen, es ist ein bisschen ein Kampf, wie du sagst, wer kontrolliert die Ideologie, die dann schlussendlich in die Technologien hineingeht. Oder?
Und ja, natürlich.
Die Republikaner haben sich da jetzt ein bisschen mehr in diesen Sektor manövriert. Zumindest im Kryptosektor. Klar, sind wahrscheinlich mehr die libertären Republikaner, die sich ein bisschen die sich nicht so gerne wollen, dass der Staat weniger Kontrolle hat. Und Krypto ist natürlich dort ein klarer Favorit.
Ja.
Aber da gibt es noch gute so halb Verschwörungstheorien, oder, wo man da so ein bisschen im
Internet... Gibt es gute Verschwörungstheorien, Jens?
Ja, ja. Also der Operation Chokehold ist ja, glaube ich, etwas, wo müsst jetzt gerade noch ein bisschen genauer nachschauen, und zum sicher sein. Aber so wie ich es verstanden habe, hat man damals, wo Kinderpornografie, Kriegswaffen und all das auf dem Dark Web so ein bisschen grassiert hat oder wahrscheinlich immer noch tut. Und Krypto halt damals so ein bisschen im Zentrum gestanden ist, hat das Operation Chokehold, hat das geheißen, so versucht, An- und Off-Ramps in die Sphäre unterbinden, sodass das Geld nicht
reinfließen kann. Was heißt das, An- und Off-Ramps?
Wenn du irgendwie ein Krypto kaufen, musst du ja dann trotzdem Dollars haben. Und irgendwie muss ja das aus einer regulären, regulierten Bank, muss das ja dann auf einen Exchange, sei das eben Coinbase oder Binance, aber da gibt es ja ganz viele auch unregulierte Exchanges. Und irgendwie musst du ja das Geld dort aufbringen zuerst, damit du in Krypto umwechseln kannst.
Ja.
Und umgekehrt, wenn du in der realen Welt sozusagen willst du etwas kaufen, musst du es ja dann auch wieder können zurück umwechseln in US-Dollar. Oder? Sonst nützt es ja nichts, außer jemand akzeptiert Bitcoin. Aber im Moment kannst du nicht irgendwo ein Haus kaufen mit Bitcoin oder Ethereum oder was auch immer. Das heisst, die On- und Off-Ramps, die haben sie eigentlich abstellen wollen. Darum heisst es Operation Chokehold. Und jetzt ist da die Terminologie wieder ein bisschen aufgekommen, weil vor der Silicon Valley Bank ist die Silver Bank, die eine der grössten Banken war.
Silvergate.
Weil viele reguläre Banken eigentlich keine Deals machen oder das Gleiche mit Marihuana. Wenn du Marihuana verkaufst, auch wenn es legal ist in deinem Staat und du ein grosses Business hast mit Millionen von Dollars, findest du eigentlich keine größere Bank, wo du das Geld kannst verwalten kannst. Weil die wollen mit dem nichts zu tun haben. Und das Gleiche ist mit Krypto. Oder viele größere Banken wollen eigentlich mit dem nichts zu tun haben. Und dann hat es halt eben diese kleineren, die dann, weil der ganze Crypto-Space gewachsen ist, halt dann zu mittleren grossen Banken geworden sind.
Ja.
Von denen hat es eigentlich nicht so viel. Und dann zuerst geht die runter, nachher kommt Silicon Valley Bank, wo auch einer von der indirekt, halt durch all die VC-Firmen, halt auch indirekt in dem Bereich bewirtschaftet. Und dann auch noch gerade letzte Woche eine Signature Bank, wo man auch nicht ganz klar ist, wieso die genau zugegangen ist. Und die sind eigentlich so eigentlich drei von diesen grossen An- und Off-Ramps. Nicht für den Otto-Normalbürger, der sich für 1'000 Franken Ethereum kauft, aber für grössere Beträge. Und dann liegt es natürlich nahe, dass Leute spekulieren, ob das alles ein bisschen orchestriert ist, im Sinn von halt den ganzen Crypto-Space ein bisschen zu dezimieren, weil das traditionelle Bankenwesen doch auch einen Teil von dem Kuchen haben schlussendlich, um das kontrollieren. Und alles gleichzeitig jetzt, wo die Fidelity, wo einer der grössten Vermögensverwalter ist und Pensionskassen und 401ks und all das, wo jetzt in den Bereich auch reinkommen. Ich habe da, Fidelity ist halt was mein Spital braucht. Und da habe ich auch mal Nachricht bekommen, dass man jetzt Crypto Fidelity in seinem 401ks in einer Pensionskasse haben, wenn es die Spitale
haben.
Als Ausländer kann ich das jetzt nicht, aber das fängt jetzt an in ein paar Monaten.
Wow, okay.
Und darum ist schon ein spannender Bereich, da läuft sicher noch einiges hinter den Kulissen. Oder wie?
Aber gleichzeitig, was ja noch spannend ist, die Krypto-Rally jetzt gleichzeitig, die stattfindet, wo alle traditionellen Banktitel verreisen und Krisenstimmung herrscht, oder? Das ist ja schon noch spannend, oder? Wie erklärst du dir das?
Gut, da gibt es verschiedene Erklärungen. Also die eine Erklärung, die Leute gerne würden haben als Erklärung, ist, dass viele Leute so das Vertrauen ins Bankenwesen doch auch langsam verlieren. Oder? Klar, jetzt ist darum, hast du ja den beiden auch rausgekommen und hat allen gesagt, dass your money is safe, you have it when you need it, oder? Auch wenn es mehr als 250'000 ist, so ein Vertrauen ins Bankenwesen herstellen. Auf der anderen Seite gibt es dann doch vielleicht viele Leute, die dann sagen, ja nein, also Bitcoin kann ich zumindest, wenn ich Selbstverwaltung mache, dann habe ich immer Zugang zu meinem Geld. Es ist liquid, ich kann es jederzeit zugeben. Klar, es hat das Volatilitätsrisiko mit auf und ab, aber es ist mit einer Drittpartei, also dass du wirklich halt Selbstverwaltung hast. Das ist so die eine Erklärung, oder das, wo alle eigentlich darauf warten, dass so ein bisschen das neue Gold wird. Man sieht ja, der Goldpreis ist ja auch grausam auf in letzter Zeit. Und die Hoffnung ist, dass für viele ist das halt ein Store of Value wird, ja, über die Zeit, wo das Gold ablöst. Aber ich glaube, momentan ist das schon noch, immer noch ein Traum. Also ich habe das Gefühl, schlussendlich ist der gesamte Marktwert von Bitcoin aber immer noch etwa ein Viertel von Microsoft. Also es ist ja doch immer noch sehr ein kleiner Markt. Und,
ja, so ein bisschen auch wieder nicht, oder? Also es ist schwer. Was ist es am Peak gewesen?
Am Peak
Mal
ist,
eineinhalb Billionen gewesen, oder? One and a half trillion.
Dann ist
jetzt ist es wahrscheinlich 800 oder vielleicht so etwas in der Grössenordnung.
Geht umeinander. Aber es ist doch immer noch schlussendlich für etwas, wo, weißt du, wenn du dann schaust, wo es gehandelt wird auf den Exchanges, schlussendlich hat es nicht so viel Supply. Wenn es ein paar grössere Whales gibt, wo da ihre. Können ja doch immer noch den Markt manipulieren bis zu einem gewissen Grad.
Klar.
Und wie du sagst, Twitter-Sentiment kommt da noch rein und dann hast du noch all die AI-Bots, die dann auch noch alles vorhersagen können. Gesehen, wenn ganz viele Leute am Shorten sind, ist ja, ja da auch passiert, dann hast du einfach gesehen, oder? Die Funding Rates sind offen und dann irgendwann dann kannst du einen Short Squeeze herstellen, fabrizieren mit relativ wenig Kapital, also wenig.
Ja.
Für eine grosse Institution oder für einen grösseren Verkäufer Seller. Und von dem her, glaube ich, ist es immer noch sehr volatil und einfach zu manipulieren mit Twitter-Sentiment und so weiter.
Ja, nein, das stimmt. Also, ich finde, der Punkt, wo du vor ein paar Minuten angesprochen hast, finde ich spannend und wert, zum nochmal darauf zurückzukommen. Und das Thema. Oder du hast ja geredet von der intimen Verflechtung schlussendlich von der Silicon Valley Bank mit den Venture Funds und dem ganzen Ökosystem dort in Kalifornien, wo natürlich sehr eng verbunden ist. Oder? Die befruchtet sich gegenseitig. Da gibt es eine sehr grosse Abhängigkeit. Und es gibt natürlich auch durch das ein enormes Klumpenrisiko. Und da sieht man halt schon so ein bisschen die negativen Effekte oder die unintended consequences von solchen engmaschigen Industrien, wo du einfach merkst, ja gut, oder die Silicon Valley Bank hat sicher sehr vielen jungen Unternehmen geholfen, hat sie gross gemacht oder sind ja extrem prominente Namen dabei, auch bei den Kunden. Also ist sicher ein Geburtshelfer für sehr viel Innovation, die aus dem Silicon Valley rauskommt. Aber gleichzeitig macht es natürlich auch sehr abhängig von solchen Herdeneffekten. Und ich glaube, was ganz klar ist, dass die Silicon Valley Bank so einem Herdeneffekt zum Opfer gefallen ist. Weil das Problem ist, wenn du so viele Venture Funds als Kunden hast, und junge Unternehmen, die kennen sich ja alle und die reden miteinander. Und die Funds haben angefangen, ihren Unternehmen quasi zu raten, sie sollen ihr Geld abziehen. Und dann ist das so gegangen, haben das weiterverzählt. Und by the way, hast du gehört, der andere hat auch sein Geld abgezogen. Plötzlich hat das einen riesigen Strudel ausgelöst, wonach eben dazu geführt hat, dass sie in eine Unterdeckung hineingekommen sind. Haben müssen Assets verkaufen zum Abschlag, haben müssen nachher Kapital aufnehmen oder wollen Kapital aufnehmen und sind dann gescheitert innerhalb von wenigen Tagen und Stunden. Also ich glaube so, dass die engen Bande, die sich da geformt haben zwischen den verschiedenen Stakeholders, die sind schlussendlich auch verantwortlich gewesen für den Untergang. von dieser Bank. Und ich glaube, solche Netzwerke und negative Netzwerkeffekte gibt es eben in ganz vielen verschiedenen Bereichen auch. Also nicht nur im Finanzwesen, sondern, sondern generell, oder? Wenn Gerüchte ins Spiel kommen, kann das ganze Kartenhaus zum Zusammenfallen bringen. Selbst wenn es dafür nicht immer einen akuten Grund gibt.
Wie siehst du das zum Zurückbringen auf die Schweiz? Wie siehst du das in der Schweiz? Weil die Schweiz hat ja schlussendlich im Kryptobereich ist sie auch sehr prominent. Also die Schweiz hat schon vor 10 Jahren irgendwie gemerkt, okay, da läuft etwas und wir haben Geschichte als ein zentraler Finanzplatz für die Welt global und Krypto passt genau dort hin. Und ich habe das Gefühl, die Schweiz hat ja sehr viel von diesen kleineren
Ja,
Kryptobanken
absolut.
On- und Off-Ramps, wo klar mit den USA handelt es nicht, oder? Wenn ich in die USA ausgewandert bin, hat der ZKB mir gesagt, jetzt müssen Sie Ihr Bankkonto zumachen innerhalb von 2 Wochen und können nie mehr eins aufmachen. Also können wir die USA in dem Sinn rausnehmen, aber global, für die globale Kryptoindustrie hat die Schweiz ja sich doch ein bisschen positioniert. Gibt es da irgendwie Spannungen zwischen den Banken und den Grossbanken, so wenn ich das dann ein bisschen vermute, oder ist das in der Schweiz ein Non-Issue und sind mehr parallel?
Ja, also ich würde sagen, dass, also was du sagst, das stimmt, oder? Gerade im Kanton Zug, oder, hat sich ja das sogenannte Crypto-Valley entwickelt über die letzten Jahre, oder? Da hat es sehr viele Stiftungen von diesen Währungen, von diesen Coins, haben sich dort niedergelassen. Auch die Ethereum Foundation ist ja dort gegründet worden. Also es sind ja nicht nur irgendwelche zweiklassige oder drittklassige Währung oder Player, die sich dort angesiedelt haben, sondern durchaus auch grosse, prominente Namen. Und dort hat sich durchaus so ein Ökosystem auch aufgebaut mit entsprechend spezialisierten Player, spezialisierten, oder du nennst die Ramps. Also gibt es ja auch Banken, oder, oder zumindest Institute, die sich dann eine Banklizenz auch erarbeitet haben, um dort können die entsprechenden Dienstleistungen erbringen und auch im regulierten ja, Umfeld dann angeschlossen zu sein. Also da ist sehr viel gegangen. Also man merkt, es ist sehr durchlässig oder mit dem traditionellen Bankensystem. Also schon immer mehr quasi Anzugträger vom Paradeplatz gehabt, die dort auftaucht sind in dem Crypto Valley und quasi wie Glücksritter dort versucht haben, jetzt mal richtig ordentlich gross zuzulangen, oder? In der Hoffnung, dass es dann wirklich gut kommt. Und das ist, ich glaube, da kann man schon sagen, oder? Das sind so ein bisschen Welten aufeinander getroffen. Das hat man schon gemerkt, oder? Viele von diesen Gastspielen sind eher vor kurzer durch gewesen. Also die Manager, wo dort reingekommen sind, haben sich wenige können wirklich halten über längere Zeit, oder? Weil, da gibt es auch, ja, kann man sagen, grosse Unterschiede, auch in der Mentalität natürlich. Man hat dort sicher versucht, auch mehr Struktur reinzubringen, mehr prozessorientiert zu arbeiten. Und das hat nicht immer funktioniert, glaube ich. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass Konkurrenz nicht schläft. Also, ich glaube, die traditionelle Bankenindustrie in der Schweiz ist wahrscheinlich ein bisschen weiter als in den USA diesbezüglich. Oder man kann bei sehr vielen, ja, also nicht bei sehr vielen, aber man kann doch bei einigen Banken hat man die Möglichkeit, auch Kryptowährungen zu handeln und sich ins Depot zu legen. Das kommt, oder? Und auch in der Regulierung ist eigentlich die Schweiz sehr, sehr weit. Also ich weiß, dass dort auch das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen der sehr stark involviert ist und da Regulierungen geschaffen hat, die so ein bisschen international als Template auch gebraucht werden. Also da ist schon, da gibt es irgendwo einen natürlichen Nährboden für die Industrie. Aber es ist nicht so, dass das jetzt schon irgendwie zusammengewachsen wäre und zu einer Einheit verschmolzen wäre.
Spannend, spannende Zeiten. Ist AI in der Schweiz auch so ein grosses Thema geworden?
Ja, also ich glaube, das ist...
Vielleicht die erste Frage, versteht ChatGPT Mundart?
ich glaube, das Verständnis ist wahrscheinlich noch ziemlich rudimentär. Und das ist eine spannende Frage, die du da aufbringst. Oder es ist eigentlich aus zwei Aspekten heraus ist es interessant, weil einerseits wirft es auf das Thema von oder die inherent biases und so die Diversity-Thematik, die eben in die Algorithmen eingebaut ist, oder? Wenn du bedenkst, dass ChatGPT logischerweise zurückgreift auf alle Informationen, die auf dem Internet hinterlegt sind. Und du weißt, oder, dass Mundart als Schriftsprache praktisch nicht verbreitet ist, dann ist es ja klar, dass ChatGPT mit dem nichts anfangen kann, wie es auch unterrepräsentiert ist. Oder? Und das ist mal der eine Punkt, oder Representation, oder da gibt es natürlich einen Bias. Und das andere Thema, dass gleichzeitig die unterrepräsentierten Gruppen eigentlich auch die sind, die am meisten abgeschirmt sind von der potenziellen Gefahren, die AI mit sich bringt. Weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass du je wirst können einen Mundart Rocker wie der Gölle oder einen Mundart Dichter wie, ich weiß nicht, einen Linard Bardillo setzen mit einem oder mit ChatGPT, das geht nicht.
Ja, du hast ja da gerade im Hintergrund
gesehen. Die haben ziemlich safe Jobs.
Im Hintergrund sehe ich da gerade den Engadin, oder? Das heisst, wir müssen alle Rätoromanisch lernen und uns Engadin zügeln und und einfach ein bisschen normal leben.
Ja, genau. Und möglichst kein schriftlichen Content veröffentlichen auf dem Netz, oder? Nein, aber ich meine im Ernst, oder? Das ist ja schon. Es ist doch ein bisschen die Frage, oder wo where to hide, oder? Ich meine, wenn du jetzt davon ausgehst oder unterstellst, dass AI potenziell etwas Schlechtes ist oder Bedrohung ist, dann kann man sich ja schon fragen, welche Rückzugsort gibt es? Oder was sind die wenigen Orte, wo sich der Mensch noch auszeichnen oder abheben und irgendetwas vor sich geben oder bringen, wo eben einzigartig ist und zutiefst menschlich und nicht replizierbar durch Technologie.
Ja, und ich meine, das, was mich eigentlich fast am meisten nervös macht, oder wenn Greed reinkommt, oder, ich meine, das heißt jetzt bei dem OpenAI, ist auch eine spannende Geschichte in dem Sinn. Der Elon Musk hat ja da investiert und hat sich dort
am
Anfang sich eingegeben.
Und ja, und warum? Du weißt warum, oder?
Ja, ist ja also er hat sich, also das ist einmal die Geschichte, die ich gehört habe, er hat sich eigentlich Sorgen darum gemacht und hat es darum wollen, Open Source und dann Non-Profit und hat sich dann verstritten mit dem Sam Altman und anderen da drin und er ist dann rausgegangen.
Genau.
Und dann nachher haben sie es dann doch plötzlich ist es dann doch For-Profit und dann für 10 Milliarden verkauft worden. Ich meine,
nicht verkauft. Microsoft hat einfach einen Stake genommen für 10 Milliarden. Aber es gehört ihnen nicht.
Und dann hast du einen Greed. Das ist spannend, wenn man so den Verlauf sieht. Oder man denkt, das ist super, oder die kümmert sich darum, Non-Profit.
Ja.
Und...
ja, ja. Nein, das stimmt. Das hat dort eine merkwürdige Wendung eigentlich genommen. Das Argument war damals, dass man gesagt hat, die Entwicklung von der Technologie ist so kapitalintensiv. Das ist unmöglich, dass man das kann als ein Non-Profit durchziehen. Die haben gewaltigen Kapitalbedarf. Aber brauchen auch sehr viel Rechenpower, Rechenleistung. Und darum haben sie gesagt, ja, wir können die Entwicklung nur dann wirklich schnell vorantreiben, wenn wir eben privates Kapital reinholen. Und da hat sich Microsoft angeboten, oder in dem Moment, wo man den Entscheid getroffen hat, ist klar gewesen, du brauchst jemanden, oder einerseits, wo die Infrastruktur hat. Und bei Microsoft ist das, oder dank ihrem Cloud-Business ist das der Fall. Und zum anderen jemanden, wo ein Tool hat, wo bereits im Einsatz ist, und das ist eben Bing, oder? Das ist die unsägliche Suchmaschine von Microsoft.
Das ist so mühsam. Jedes Mal, wenn die raufkommt, get that shit away.
Ja, aber jetzt wird natürlich der Wettbewerb wird jetzt massiv zunehmen. Also ich meine, Im Moment sieht es wirklich so aus, als ob Google am meisten bedroht wird von ChatGPT und dass die werden zumindest kurzfristig Marktanteil verlieren. Also wenn jetzt Bing mit dem Plugin oder von ChatGPT, wenn das rauskommt, dann werden die sicher von den paar Prozent Marktanteil, die sie jetzt sind, relativ schnell mal auf 20% kommen. Und das ganze Thema Search wird sich natürlich massiv verändern, oder? Wie natürlich auch die Art und Weise, wie die Suchergebnisse gezeigt werden, ist ganz eine andere, oder? Ich meine, Google optimiert nach Ads, nach Ad-Income und nicht nach der Qualität der Suchergebnisse. Und die Hoffnung ist natürlich, dass ChatGPT eben ausschließlich auf die Qualität der Ergebnisse geht und eben ohne Werbung auskommt.
Wie kommt es denn Revenue über?
Ja, ich meine, du zahlst ja jetzt schon für das Premium-Account, zahlst du ja Abo-Gebühr.
Was machst du noch den Rest vom Tag?
Ich stelle dir jetzt noch eine Frage.
Ja.
Was mich würde interessieren, oder, im Zusammenhang mit AI, ist natürlich die Anwendungen in der Medizin. Und das ist ja, oder das gilt ja eigentlich als eines von der also hoffnungsvollste Anwendungsgebiet oder gerade in der Diagnostik und generell Healthcare, dass das unglaubliche Kosten könnte sparen und natürlich aber auch könnte sehr viele potenzielle Berufsbilder auch verändern beziehungsweise vielleicht sogar obsolet machen. Was ist da dein Take?
Ach, ja, nein, das ist ein super spannendes Thema. Es ist eigentlich etwas, wenn ich an mich so Medizinstudenten habe, wo ich frage, weiss, ich wissen nicht genau, was soll ich für eine Spezialität machen? Und da reden wir ein bisschen über Work-Life-Balance oder dieses, jenes. Aber dann verschreckt es immer fast, wenn ich sage, aber du musst dir auch überlegen, welche Jobs sind in 10, 20 Jahren tatsächlich noch rum, oder? Weil nur schon jetzt ist Technologie, also eigentlich schon länger ist ja Technologie rum, dass man brauchst nicht mal unbedingt AI für gewisse Diagnostik, oder? Wenn du nur schon gewisse Fragen stellst. Ich meine, vieles in der Medizin, wenn es um so innere Medizin geht, geht es ja viel um Fragen stellen, oder? Was für Symptome haben wir? Und dann, wenn man die drei Symptome hat, dann geht es in einen anderen Baum vom Algorithmus. Und das ist in dem Sinn, das ist ja nur schon dort, hat es vor 5, 6 Jahren gibt es Apps, die eigentlich in dem Sinn besser diagnostizieren. Klar, da fehlen noch gewisse Faktoren oder menschliche Faktoren und gewisse Intuition und so weiter. Aber nur schon mit simplen Fragen kommt man eigentlich schon sehr weit, oder? Aber wenn du dann jetzt noch ein paar Schritte weiter gehst, oder wenn du in den USA, in der Schweiz ist es ja noch nicht ganz so vernetzt mit den elektronischen Medical Health Records. Also da kann, glaube ich, jedes Spital noch so ein anderes Format, dann ist dann doch auch noch vieles noch nicht ganz, das Labordaten nicht vernetzt mit dem System und so weiter. Aber in den USA ist die Firma, die heißt Epic, die ist immer noch privat kontrolliert, glaube ich. Aber ich würde sagen, die hat eine ziemlich hohe Market Penetration. Ich weiß jetzt auch nicht genau was, aber sicher über 50% in den grösseren Spitälern, die Epic brauchen. Und
was machen die genau?
Es ist ein Electronic Medical Health Record. Aber es verbindet alles. Das heisst, wenn ich jetzt hier einlogge, dann nachher sehe ich alle Laborwerte, die der Patient je gehabt hat, alles in einer Plattform. Oder muss nicht in ein anderes System einloggen für die Laborwerte und dann wieder ein anderes System zum Bericht schreiben. Und es ist alles vernetzt. Und auch wenn ein Patient sonst irgendwo in den USA, wie sagt man dem, Services hat, dann sehe ich das im System. Ich sehe, ob ein Patient in New York war, letzte Woche für eine Operation, sehe den Laborwert von dort. Wenn der Patient in ein Spital geht, das jetzt nicht Epic hat, hat Obama während seiner Zeit gesagt, dass die Electronic Medical Health Records oder EHRs, dass die interoperabel sind. Das heisst, dass du via ein API-Code, dass du kannst Daten umwandeln kannst, dass es dann auch in deinem System in die richtige Box hineingeht. Ja. Also,
okay.
Und das heisst, Epic hat das riesige Datenzentrum, ich glaube, die sind irgendwo in Minnesota. Und die in dem Sinn haben Daten von Patienten von den letzten 10, 15 Jahren. Und das heisst, wenn du AI-Kapazität mit dem verbindest, dann kannst du zum Beispiel, wenn du in der Intensivstation bist und du bist 54, hast Diabetes, das Hämoglobin A1C von 6,4 und du hast gerade Kolonkrebsoperation gehabt und momentan hast du Fieber und dein Natrium ist so und so und einfach eine ganz spezifische Situation, oder? Wo wir jetzt heutzutage ein Intensivist basierend auf dieser Erfahrung sagt, ja, nein, da geben wir jetzt das und das Medikament, weil da hat es mal ein Paper gegeben, JAMA Surgery, wo es 200 Patienten angeschaut haben und dann haben sie 5% Survival Benefit gesehen und das finde ich jetzt. Und dann die nächste Woche kommt der nächste Intensivist rein und sagt, ja, nein, also ich habe das anderes Paper gelesen und ich habe eine Erfahrung gehabt, schon mal einen Patienten gehabt, wo ich da gerettet habe mit dem und dem Medikament, jetzt machen wir das, oder? Und Evidence-Based Medicine ist schwierig, oder wirklich genau den gleichen Patienten können vergleichen. Ich meine, für Kardiologie funktioniert das ein bisschen teilweise, oder gibt es internationale Studien mit 10.000, 15.000 Patienten, wo du dann wirklich kannst so ein bisschen etwas rausholen, wo dann auch stimmig ist, aber nicht unbedingt für den individuellen Patienten. Aber mit dem Datensatz kannst du mit einem Mausklick findet ihr Epic innerhalb von der letzten 10, 20 Jahre vielleicht 100 Patienten mit dem fast genau gleichen 54, gleiche Ethnizität, oder ich meine, es gibt auch noch Unterschiede oder genetische Unterschiede. Und dann nachher speuzt du da einfach raus und sagt, jetzt musst du das machen. Und dann kannst du das in 10, 20 Jahren vielleicht gerade noch direkt verbinden mit dem Medikament und das alles so ein bisschen automatisiert, oder brauchst du in dem Sinne nicht einen individuellen Dr. Ingold, wo 10 Jahre Karriere gehabt hat und jetzt halt einfach sehr gut ist. Und am nächsten Tag hast du Dr. Berli, der vielleicht erst 5 Jahre draußen war und vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat.
Ja.
Und dann kannst du das so ein bisschen, ich meine, da kannst du extrem Kosten sparen, oder? Und dann kannst du das Ganze dann auch noch verbinden mit dem Home Hospital, oder das fangen wir jetzt schon an, dass wir viel mehr Patienten auch Home Hospital, oder dann hast du Wearables, also irgendwelche Apple Watch, wo jetzt wahrscheinlich auch rauskommt, mit einem, wo ich Zucker messen kann, oder? Ja. Das heisst, da kannst du Patienten in dem Sinn verbinden und die Daten werden eingeführt, oder? Da kommst du auf deinem Telefon eine Notification über, du musst dein Glukosemedikament aufschrauben, abschrauben oder was auch immer das dann ist. Dermatologie, da kannst du wahrscheinlich in Walgreens rein und nachher ziehst du deine Kleider ab, stehst rein, machst du das Ganzkörperfotografie und speuzt das Medikament raus, was musst du nachher nehmen. Das heisst, viele von diesen Berufen werden eventuell schon potenziell obsolet, oder? Dann gibt es natürlich, ich meine, da wird es natürlich einiges Lobby geben und Pushback geben und es ist ja nicht ganz safe und so weiter. Es ist ein bisschen wie mit Self-Driving Cars, oder? Das Aufgeben von der Kontrollen über die Sachen ist halt, das wird ein Riesenthema. Darum bin ich froh, dass ich da in der Genderchirurgie bin. Es geht wahrscheinlich noch ein Zeitchen, bis jemand eine Phalloplastie automatisiert. Aber sicher etwas zum Überlegen. Also wenn, ich sage, kein Student sollte jetzt diagnostische Radiologie CT analysieren. Ich meine, es braucht wahrscheinlich schon immer noch Leute, die das verstehen, aber es braucht wahrscheinlich einfach weniger. Oder Leute, die das so ein bisschen Quality Control machen oder mit den Firmen zusammenarbeiten oder vielleicht halt noch Doppelkontrollen, es geht sicher ein Zeitchen, aber ja, also in 30, 40 Jahren sieht Medizin fundamental anders aus, oder? Und dann kannst, wenn du noch dein Genom noch reinnimmst, oder, und dann das auch noch analysiert wird, und dann musst du das auch noch verbinden mit, okay, der Simon reagiert auf das Medikament anders als der Jens. Ich meine, das macht die Medizin noch komplexer, oder die einfachen Entscheidungs- Pathways, die gehen einfach weg, oder? Nein, ist ein extrem spannendes Thema. Und auch wenn man die Medizin ausbildet, oder ich meine, wenn du vor 30, 40 Jahren Medizin studiert hast, ist gleich langes Studium, aber ich meine, natürlich das Volumen von Wissen, das damals hast, musst du dir aneignen im Vergleich zu heutzutage. Ich meine, es ist ja exponentiell grösser heutzutage, und das kannst du fast nicht mehr, oder? Das heisst, auch die Ausbildung in der Medizin wird irgendwann sich müssen anpassen und auch akzeptieren, dass man halt nicht der allwissende Arzt kann sein. Das ist einfach nicht mehr realistisch.
Ja, ich meine, was siehst du denn so für Trends bei deinen Residents? Also du betreust ja das Residency-Programm oder im Spital, oder? Das sind die jungen, quasi jungen Assistenzärzte, oder? Ich meine, ist das rein also zahlenmäßig, sind das mehr, sind das weniger? Sind die anders als zu deinen Zeiten? Wie siehst du das?
Also, vor allem Medizinstudenten kann ich vielleicht mehr darüber sagen. Oder Medizinstudenten, vor allem mit halt Covid, hat noch obendrauf auch noch so ein bisschen Insult to Injury, oder wo es fast 2 Jahre alles nur virtuell Medizin lernen. Ich meine, das ist, wird dann schon sehr abstrakt, wenn nicht auch so ein bisschen wirklich bad side sein. Und ich glaube, schon so ein bisschen Identitätskrise, oder? Das hat so viel Detail zum Lehren, wo teilweise überhaupt nicht relevant sind im Alltag, aber wo man so als Fundament zum wirklich den menschlichen Körper verstehen und Pathologie verstehen, halt wirklich tief muss eintauchen und all die Details halt dann doch auch lernen. Aber wenn dann in die Realität rauskommt, hat es halt einfach so viele verschiedene Medikamente, was irgendwie, also nur schon ich höre, wenn ich jetzt heutzutage so Patientenakten anschaue, ich kenne dann halt die Hälfte von diesen Medikamenten, habe ich ja noch nie davon gehört, weil ich meine, es kommt alle 2 Wochen wieder ein neues Medikament raus. Also es ist extrem schwierig, zum on top bleiben, und das heisst, die Leute spezialisieren sich halt einfach schon viel früher. Also da musst du als Medizinstudent heutzutage, musst du das schon fast zum ersten, zweiten Jahr wissen, was für ein Spezialist dass du willst werden. Und dann fokussierst du dich halt sehr früh drauf. Oder? Und das führt halt schon auch so Kommunikationsprobleme im Alltag, oder? Weil die Leute halt verschiedene Sprachen reden. Oder ist wie die Wirtschaft ja, nur weil du in St. Gallen gewesen bist, redest du ja nicht unbedingt die gleiche Sprache. Oder eine macht Nationalökonomie, die andere International Relations oder was auch immer. Oder ja. Und in der Medizin geht es ja immer mehr dort an. Und Technologie wird helfen, diese Sachen ein bisschen verbinden.
Kurze Einschätzung, net positive oder net negative?
If done right, net positive. Ich glaube, das muss man schon, man mit der Bevölkerung, die immer älter wird, das ist ja ein Thema, da können wir ein anderes Mal noch drauf kommen, aber die Bevölkerungsschicht, die immer älter wird, mit der doch jungen Leuten, die halt nicht mehr so viel Kind wollen, oder weltweit Bevölkerung, wo man sich auch darum kümmern will. Ich meine, das ist einfach nicht realistisch, das Landarztmodell von 1910, wo doch irgendwie auch noch ein bisschen irgendwo romantisch ist und auch so ein bisschen Ziel von der Medizin ist, also das One-on-One-Patient-Care, das ist einfach nicht realistisch, und ich habe das Gefühl, das muss man akzeptieren. In Indien haben sie, in gewissen Städten haben sie wirklich relativ gute Gesundheitssysteme aufgesetzt, wo, halt so, wo du im Zentrum hast du so ein Megaspital, wo Chirurgen, die operieren einfach 5 Tage in der Woche, die sehen Patienten einfach kurz vor der Operation, jemand anders macht die Indikation, und danach werden die, sobald sie fertig sind, gehen sie zum Satellitenspital, wo dort jemand ist. Also das ist einfach nicht so eine One-on-One-Beziehung, wo wir halt doch alle noch wollen mit unseren Ärzten, oder ja, wo man reinkommt.
Aber wie sind dann dort Outcomes?
Gut, das ist ein Artikel, den ich gelesen habe in einem Healthcare Economics Journal.
Das ist eine Frage, oder? Ich meine, es geht ja um Patient Outcomes schlussendlich.
Ja gut, die Outcomes ist auch nicht so, mit Daten könnte man eben die Outcomes wirklich haben, weißt du, wenn du Big Data hast, kommst du ja wirklich die Outcomes über. Wenn in der Schweiz schaust, in der Schweiz die Qualität von der medizinischen Behandlungen ist extrem schwierig zu herausfinden, was welches Spital genau hat. Das hat gewisse Datenwert, wo man so als repräsentative nimmt. Also in den USA ist es zum Beispiel, wie viele Urininfekte oder wie viele septische Situationen hat es in der IPS. Aber das sollte so ein bisschen ein Proxy sein für die Qualität vom Gesamtspital. Aber das ist ja dann auch nicht
Realität. Das ist ungenau.
Das ist sehr ungenau. Und von dem her kann man die
Daten oder was man bei all dem nicht unterschätzen, ist natürlich trotzdem die zwischenmenschlichen Komponenten, oder? Und da rede ich jetzt auch aus eigener Erfahrung. Das Modell, oder, in Indien, das ist sicher, hat seine Berechtigung, oder? Gerade in einem Land, wo die höchste Bevölkerung von der Welt hat und wo du wahrscheinlich sehr grosses Einzugsgebiet hast von Patienten, wo du möglichst effizient musst behandeln. Also absolut macht Sinn, oder? Aber schlussendlich für den Einzelnen oder für den Patienten ist natürlich macht sehr einen grossen Unterschied, ob du vor einer Operation deinem Chirurgen einfach schnell in die Augen schaust, bevor du wegdriftest, oder ob du vorher Zeit hast, um mit ihm ein ausführliches Gespräch herauszufinden, wer ist der Mensch, wie dick der, kann ich Vertrauen zu dem oder nicht. Ich glaube, da geht eben auch etwas verloren.
Absolut, aber das ist ja, ich meine, das ist, wie du vorher gesagt hast, oder wo geht die Menschheit an? Oder je mehr, dass wir AI oder Technologie brauchen, um Funktionen übernehmen, wo wir überfordert sind oder nicht mehr können mithalten, je mehr verlieren wir natürlich auch das. Oder? Darum zurück zu dem Hintergrundbild. Ich meine, alle sind gerade einzügelt, das ist auch nicht gut. Aber wo kann man noch einfach Mensch sein im traditionellen Sinn? Und dort ist sicher wahrscheinlich eher nicht negativ.
Ja, also ich bin auch noch nicht zu einer abschliessenden Beurteilung gekommen. Ich bin aber schon ein bisschen verschrocken. Einerseits bin ich doch gewesen, aber doch auch ein bisschen verschrocken. Oder als ich angefangen habe, mir überlegen, was die möglichen Folgen können sein von dieser Technologie, wenn sie breitflächig eingesetzt wird. Oder ich meine, sehr viele von diesen Innovationstheoretikern, oder die weisen ja darauf hin, dass es schon immer Innovationen gegeben hat, revolutionäre, und dass die Menschheit immer wieder Wege gefunden hat, um auch Berufsgattungen und ganze Industrien, die obsolet worden sind, irgendwie zu ersetzen. Es kann sein, dass das jetzt auch wird der Fall sein. Trotzdem glaube ich, oder, dass es ein bisschen weitergeht heute als zu der Zeit von der industriellen Revolution, wo die Landwirtschaft abgelöst worden ist als größte Industrie der Welt, und wo es Bauernsterben gegeben hat. Und dann hat man einfach die Leute umgeschult, und jetzt hast du halt keinen Pflug, oder, wo du führst, sondern jetzt bist du irgendwo in einer Stahlfabrik und irgendwie gewissisch, was weiß ich, Eisenbahnschiene. Es ist nicht ganz das Gleiche, oder? Weil ich glaube, die AI, die ersetzt ja unsere geistige Kompetenz zu einem guten Teil. Und dort hat halt die Menschheit bisher schon ein Monopol gehabt. Und wenn du das Monopol angreifst, dann glaube ich, Ausweichmöglichkeiten gibt es dann halt gleich nicht mehr so verrückt viel. Aber du, time will tell. Ich glaube, es ist eine extrem interessante Entwicklung, die wir da miterleben können. Und ich glaube, ja, es kann in die verschiedensten Richtungen gehen.
Stay tuned.
Du, bei dir ist es immer noch dunkel, aber so ganz langsam, so ein Licht, ja. Lichtschimmer sehe ich.
Noch nicht viel. Also,
nein, noch nicht viel. Es ist immer noch... Du bist immer noch im Dunkeln. Früher auf dem Posten, ich bin natürlich sehr beeindruckt, oder? So einen Arzt möchte jeder haben, der schon um 17:30 auf der Station ist und sich ein bisschen Zeit vertreibt mit Podcasts. Oder, du bist der cool Doctor of the Hospital.
Also du, das war schön. Schauen wir, dass wir da nicht eine lange Kadenzzeit haben zwischen den Podcasts.
Lange Latenzzeit, um mit medizinischen
höhere Kadenz.
Um gerade im medizinischen Jargon zu bleiben, oder? Nein, ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Operier gut von Hand. Und wir hören uns bald wieder.
Also, tschüss.
Und wer weiß, heute Abend ist vielleicht CS nur noch Geschichte. Oder das nächste Mal. Who knows? Werden es sehen. Also,
tschüss,
mach's gut.
Tschüss, ciao.
Ciao.
Das war es für heute auf Fernbeziehung. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye.